Nachdem wir uns zu Beginn des Podcasts in Folge 6 mit dem Thema Trauma beschäftigt haben, wollen wir nun, 2,5 Jahre später, noch einmal vertieft darauf zurückkommen. Diejenigen von euch, die den Newsletter verfolgen, wissen bereits, dass sich bei mir zunehmend das Gefühl eingestellt hat, dem ein oder anderen Thema aus den Anfängen des Podcasts bisher nicht ausreichend gerecht geworden zu sein. Beziehungsweise, dass es an der einen oder anderen Stelle noch mehr zu sagen gibt. Nachdem wir in Folge 41 das Thema Psychosomatik noch einmal aus einer gänzlich anderen Perspektive beleuchten konnten, möchte ich heute auf euren Hörerwunsch eingehen und dem Thema Trauma erneut Raum geben. Auch deshalb, weil es sich hierbei um ein unglaublich wichtiges Thema in der Psychotherapie handelt, das inzwischen auch in meiner eigenen Praxis einen deutlich größeren Stellenwert eingenommen hat als noch vor 2,5 Jahren. Genauer gesagt möchte ich heute über die sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörung sprechen. Und damit herzlich willkommen zur 44. Folge unseres psychodynamischen Podcasts. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Da das heutige Thema durchaus komplex ist und ich den verschiedenen Aspekten ausreichend Raum geben möchte, wird es hierzu zwei Teile geben. Heute besprechen wir die Grundlagen und die Psychodynamik der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. In der nächsten Folge wird es dann um die konkrete Therapie gehen. Und natürlich sei an dieser Stelle noch einmal auf Folge 6 verwiesen. Falls ein Aspekt heute nicht angesprochen wird, kann es sein, dass dies bereits dort geschehen ist. Da die heutige Folge ebenso wie die nächste, wie gesagt, eine Vertiefung des Themas Trauma darstellt, werden wir einige Punkte wiederholen und weiterführen. Hauptsächlich orientiere ich mich dabei übrigens an dem 2025 im zweiten Nachdruck erschienenen Manual zur Behandlung von Patientinnen mit Kindheitstraumata der Psychoanalytiker Wolfgang Wöller, Astrid Lampe, Helga Mattes, Julia Schelong, Falk Leichsenring und Johannes Kruse mit dem Titel Psychodynamische Therapie der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, das ich euch auch in die Shownotes schreiben werde. Bevor wir einsteigen, wie entsteht eigentlich ein Trauma und was ist der Unterschied zwischen einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS, und einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, der KPTBS? Ein Trauma entsteht, wenn ein Mensch etwas erlebt, das extreme Angst, Hilflosigkeit und Kontrollverlust auslöst und die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert. Dabei wird das Gehirn von Stresshormonen überflutet, wodurch die Informationsverarbeitung blockiert wird. Psychodynamisch gesprochen geht es um Erlebnisse, die symbolisch nicht repräsentiert werden können, die also derart bedrohlich und überwältigend waren, dass sie die Fähigkeit der Psyche überfordern, das Erlebte in Worte zu fassen und in kohärente Erinnerung zu transformieren. Anstelle von Erinnerungen an das schlimme Geschehen existieren nur Erinnerungsfragmente, Bilder, Geräusche, Gerüche, Körperwahrnehmung, Affektzustände und Handlungsmuster. Charakteristisch für diese Fragmente ist, dass sie nicht als abgeschlossen, also der Vergangenheit zugehörig erlebt werden können. Diese Erlebnisse existieren abgekapselt in uns weiter und nehmen quasi nicht mehr an unserer Entwicklung teil. Dadurch können sie sich nicht verändern und sich auch nicht erledigen. Das Geschehene, so schlimm es auch war, ist zwar vorbei, wird jedoch so erlebt, als geschehe es immer wieder im Hier und Jetzt. Das Grundgefühl von Sicherheit, das uns im Alltag stabilisiert, auch wenn es zum Teil sicherlich illusorisch ist, geht verloren. Stattdessen entsteht ein generalisiertes Bedrohungserleben. Die Welt wird nicht mehr als einschätzbar und sicher erlebt. Es entwickelt sich eine andauernde Hab-Acht-Stellung. verbunden mit dem Gefühl, jederzeit erneut traumatischen Erfahrungen ausgeliefert sein zu können. Eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht also durch solche massiv überfordernden und bedrohlichen Ereignisse. Hierbei kann es sich um einzelne, aber auch um wiederholte Erfahrungen in allen Lebensbereichen und Altersgruppen handeln. Ein Missbrauch kann traumatisieren. Ein schlimmer Zahnarztbesuch kann es ebenfalls, wenn er als extrem hilflos machend, bedrohlich und unausweichlich erlebt wird. Wenn es sich bei den traumatisierenden Erlebnissen jedoch um Erfahrungen handelt, die bereits in der Kindheit geschehen sind, weist das entstehende Störungsbild häufig einige Besonderheiten auf. Kindheits- und Jugendtraumatisierung treten in der Regel in einem familiären Umfeld auf, das durch emotionale Vernachlässigung gekennzeichnet ist. Es handelt sich meist um wiederholte Missbräuche und Misshandlungen. Das bedeutet auch, dass es sich nicht um klar abgrenzbare Ereignisse dreht, bei denen es ein Davor und Danach gibt, sondern um eine andauernde Atmosphäre von Bedrohung, Schutzlosigkeit und emotionalem Alleingelassenwerden. Das Trauma war also kein einzelnes Ereignis, das Trauma war der Alltag. Nicht selten beginnt dies bereits in der präverbalen Lebensphase, also den ersten 3 Lebensjahren. Erlebnisse aus dieser Zeit können noch nicht als konkrete Erinnerung im Gedächtnis abgespeichert werden. Traumatische Erlebnisse in dieser Zeit beeinträchtigen die kindliche Entwicklung nachhaltig. Vor allem die Beziehungsfähigkeit, die strukturellen Fähigkeiten, etwa die Emotionsregulation, sowie die inneren Repräsentanzen des Selbst und der wichtigsten Bezugspersonen verändern sich gravierend. Zu den Schädigungen durch Gewalt und Missbrauch kommen zudem die Schädigungen durch den erlebten Verrat hinzu, etwa durch Wegschauen, sowie die emotionale Gewalt durch beispielsweise Einsperren oder Terrorisieren seitens der Bezugsperson. Hervorzuheben ist auch die traumatische Erfahrung des Allein- und Verlassenwerdens, die für jedes Kind ein existenzielles Thema darstellt und mit massiven Gefühlen der Hilflosigkeit verknüpft ist. Von den eigenen Bezugspersonen als nicht liebenswert oder als zu viel behandelt zu werden, führt zu einer Selbstrepräsentanz, in der man sich tatsächlich als nicht liebenswert erlebt und glaubt, eher der Bedürfnisbefriedigung des Gegenübers dienen zu müssen. Im Umkehrschluss entsteht die Überzeugung, keine eigenen Bedürfnisse haben zu dürfen. Andere, vor allem wichtige Menschen, werden dagegen als übermächtige Retter oder als potenziell schädliche, enttäuschende und unberechenbare Gegenüber wahrgenommen. Das Ergebnis derartiger Repräsentanzen des Selbst und der Umwelt ist, dass eigene Bedürfnisse nicht mehr ausreichend wahrgenommen werden können, dass eine Neigung zur Selbstentwertung und Selbstschädigung entsteht und die Überzeugung vorherrscht, eine gute Behandlung nicht verdient zu haben. Unsichere und desorganisierte Bindungsmuster sowie die Tendenz, sich immer wieder in retraumatisierende Situationen zu begeben und sich an schädigende Partner zu binden, sind Folgen der frühen Situation, in der die betroffene Person mit den schädigenden Bezugspersonen zusammenleben musste, von ihnen abhängig war und diese täglich versorgen musste. Die Auswirkungen dieser schädlichen Einflüsse werden auch als Bindungs- oder Entwicklungstraumata bezeichnet. Neben der Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung sind hier vor allem die komplexen Persönlichkeits- und Strukturveränderungen relevant. Während bei der posttraumatischen Belastungsstörung die Angst vor einem Wiedererleben dominiert, steht bei einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung eine tiefgreifende Veränderung der gesamten inneren Welt im Mittelpunkt. Die Veränderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, chronische Schuld, Scham und Leeregefühle, eine dauerhafte Angespanntheit, Veränderung persönlicher Glaubens- und Wertvorstellungen, schwere Störung der Selbstwertregulation und des Sicherheitserlebens, sowie die Neigung zur Traumawiederholung und der sogenannten Reviktimisierung Und schließlich das häufig gemeinsame Auftreten mit Depressionen, Angststörungen, dissoziativen oder somatoformen Störungen, Substanzabhängigkeit, Essstörungen sowie den sogenannten Persönlichkeitsstörungen machen das klinische Bild nach Kindheitstraumatisierung außerordentlich komplex und begründen den Begriff der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Nachdem wir nun viele Informationen gehört und geklärt haben, weshalb wir eben von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung sprechen, wollen wir uns anschauen, wie die eben beschriebenen Aspekte psychodynamisch verstanden und eingeordnet werden und welche Beiträge die Psychoanalyse zum Verständnis und zum Umgang mit komplexen Traumata leisten kann. Die Beschäftigung mit Traumata ist von Anfang an Teil der Psychoanalyse. Bereits 1895 beschrieben Sigmund Freud und Josef Breuer sogenannte Verführung durch Erwachsene. Heute würden wir von sexuellen Übergriffen sprechen, die bei hysterischen Patientinnen zu veränderten Bewusstseinszuständen führen würden. Sie formulierten dabei nicht nur Entstehungstheorien, sondern auch Gedanken zu einer, Zitat, kathartischen Abfuhr eingeklemmter Affekte, was wir heute am ehesten als Desensibilisierung bezeichnen würden. Dabei geht es darum, traumatische Erinnerungen von ihrer extrem emotionalen Belastung zu befreien, etwa im Rahmen einer schrittweisen Konfrontation mit den Auslösern des Traumas. Das Nervensystem soll dabei so weit beruhigt werden, dass das Geschehene verarbeitet werden kann. Freud verstand die als unkontrollierbar und überflutend erlebte Angst von Menschen mit traumatischen Erfahrungen in Abgrenzung zur Angst im Rahmen von Konfliktpathologien, als Resultat einer durchbrochenen Reizschranke. Die traumatische Energiemenge überschreitet dabei die Verarbeitungskapazität der Psyche. Sie überfordert sie. Auf den französischen Psychiater Pierre Jeannet geht wiederum der Gedanke einer Schwäche der integrativen Kapazität der Persönlichkeit zurück, die genetisch verankert sei und sich unter traumatischen Einflüssen zeige. Auch die Überlegungen zum Wiederholungscharakter traumatischer Erfahrungen gehen auf Freud zurück. Er verstand diese als einen Versuch der Psyche, traumatische Erfahrungen nachträglich zu bewältigen. Freud beschrieb, dass Menschen immer wieder Situationen aufsuchen, die dem ursprünglichen Trauma ähneln, um sie, in einer Wendung vom Passiven ins Aktive, nun kontrollieren und beeinflussen zu können. Der ungarische Psychoanalytiker Sándor Ferenczi beschrieb die bis heute relevante Introjektionsdynamik von Opfern von Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch. Genauer gesagt beschrieb er, dass sich das traumatisierte Kind selbst als unwertes, egoistisches oder böses Kind definiert, um die Bindungsbeziehung zu den wichtigen Bezugspersonen aufrechterhalten zu können. Durch die Überzeugung von der eigenen Schlechtigkeit kann das Kind die Eltern als gute Objekte bewahren. Es nimmt quasi die Schuld für das schlimme Geschehen auf sich. Ferenczi spricht von einem Versöhnungsversprechen, das mit einer Schuldübernahme einhergeht. Sobald das Kind sich wieder den Vorstellungen der Eltern entsprechend verhält, werden diese wieder liebevoll mit ihm umgehen. Die vorhin bereits beschriebene verminderte Fähigkeit zur Selbstfürsorge, das geringe Selbstwertgefühl und die negativen Überzeugungen, als Mensch unwert oder moralisch schlecht zu sein und somit eine wertschätzende oder respektvolle Behandlung gar nicht erst verdient zu haben, können als direkte Folge dieser Verinnerlichung traumatischer Beziehungsmuster verstanden werden. Und was ich noch hinzufügen würde, ist, dass sich das Kind unbewusst auch vor der Hoffnung schützt, dass es besser werden könnte, um sich wiederum vor schmerzhaften Gefühlen der Enttäuschung zu schützen. Auch dies hätte zur Folge, dass die Eltern nicht mehr als gute Objekte aufrechterhalten werden könnten. Ferenczi führt weiter aus, dass Kinder auf diese Weise zu Objekten der Bedürfnisbefriedigung ihrer Eltern werden. Dies löst Schamgefühle aufgrund der erlebten Degradierung aus, die sich zu dem Schulderleben, ein schlechtes Kind zu sein, hinzugesellen. Diese Dynamik geht allerdings noch tiefer, da die Eltern, wir könnten hier auch von Tätern sprechen, nicht selten ganz aktiv Schuld- und Schamgefühle bei ihren Kindern erzeugen, indem sie sie zu Sündenböcken für alles Schlechte in der Familie machen, ihnen die Schuld für die Misshandlung geben oder ihnen vorwerfen, sie hätten ja nicht Nein gesagt, beziehungsweise die Täter verführt. Die Folge solcher Dynamiken sind tief in der Persönlichkeit verankerte Gefühle von Ohnmacht, Ausgeliefertsein und existenzieller Angst vor dem Verlassenwerden, die bereits genannten Störungen des Selbstwertgefühls sowie die Überzeugung, kein Recht auf eigene Gefühle und Bedürfnisse zu haben. Die von diesen Verinnerlichungen, den sogenannten Introjekten, ausgehenden Gefühle von Selbsthass und die selbstzerstörerischen Tendenzen werden dabei oft nicht als zur eigenen Person gehörig erlebt. Sie werden vielmehr als Fremdkörper im Selbst empfunden. Diese innere Dynamik ist uns nicht zufällig bereits beim Thema der Borderline-Persönlichkeitsorganisation begegnet, da diese nicht selten eine Folge komplexer Traumatisierung ist. Und auch selbst die Tendenz zur Wiederholung traumatischer Erfahrungen, von der wir eben gehört haben, kann als Folge der Introjektion negativer Beziehungserfahrung verstanden werden. Dies liegt daran, dass die Überzeugung, wertlos zu sein, die Wahrscheinlichkeit einer Reviktimisierung erhöht. Insbesondere dann, wenn gleichzeitig die Überzeugung besteht, Strafe verdient zu haben oder Misshandlung als Normalität akzeptieren zu müssen. Der innere Druck dieser Introjekte kann so groß sein, dass eine traumatisierte Person immer wieder gefährliche Situationen aufsucht, um Entlastung zu erfahren. Masochistisch anmutende Verhaltensweisen haben ihren Ursprung häufig in solchen unerträglichen inneren Spannungszuständen. Allerdings kann auch das Bedürfnis, das aus der Kindheit Vertraute wiederherzustellen, zu Reviktimisierung führen. Wenn sich eine Person erneut in gewaltvolle Beziehungen begibt, die der frühen Situation ähneln. Zudem kann das Aufsuchen von Situationen, die der traumatisierenden Erfahrung gleichen, auch ein unbewusster Versuch der Traumabewältigung sein, wie wir bereits bei Freud gehört haben. Die Unfähigkeit, sich zu schützen, kann letztlich auch aus der Schwierigkeit resultieren, Gefahren angemessen antizipieren zu können. Was ebenfalls eine Folge davon sein kann, selbst keinen ausreichenden Schutz erfahren zu haben. Neben der Introjektion spielt aber auch der von Anna Freud beschriebene Abwehrmechanismus der Identifikation eine wesentliche Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung von Opfern traumatisierender Gewalt. Dabei identifiziert sich das Kind mit dem Täter und beginnt sich ähnlich zu verhalten, sei es gegenüber sich selbst oder gegenüber anderen. Wenn beispielsweise die Gewalt des Vaters am kleinen Bruder ausagiert wird, kann dies als Anpassungsleistung verstanden werden, die das Überleben sowie die Bindung an die Täter sichert und zugleich vor Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit schützt. Die Wirkung dieser aggressiven Persönlichkeitsanteile zeigt sich darüber hinaus in selbstverletzendem Verhalten oder darin, dass Opfer von Kindesmissbrauch später ihre eigenen Kinder ebenfalls traumatisieren. Sie kann sich aber auch in der Psychotherapie zeigen, wenn sich eine Beziehungskonstellation entwickelt, in der der oder die Therapeutin zum Opfer des oder der Patientin wird. Vertreter der Objektbeziehungstheorie wie Michael Barlens betonten früh die Bedeutung der therapeutischen Beziehung, insbesondere in der Arbeit mit schwer traumatisierten Menschen. Barlens stellte fest, dass Patientinnen mit einer sogenannten Grundstörung, damit sind strukturelle Defizite infolge traumatischer Erfahrung gemeint, im Vergleich zu Patientinnen, bei denen neurotische Konflikte im Vordergrund stehen, stärker von einer positiven Beziehungserfahrung profitieren als von Einsichtsprozessen ins Unbewusste oder von therapeutischen Deutungen. Ebenso sind die Beiträge von Donald Winnicott bis heute von großer Bedeutung für den Umgang mit komplex traumatisierten Patientinnen. Er betonte die mütterliche Funktion des Haltens, die entwicklungsfördernde Wirkung einer unaufdringlichen therapeutischen Beziehung, im Gegensatz zu einer eher strengen und stark auf Deutung setzenden Haltung, sowie die Rolle des Therapeuten als Objekt, das vom Patienten verwendet werden kann. Zusammengefasst geht es dabei um einen validierenden und haltenden Umgang mit den Gefühlen, die sich innerhalb der therapeutischen Beziehung zeigen, sowie um die Betonung einer akzeptierenden und schützenden Grundhaltung. In der nächsten Folge werden wir hierauf noch genauer eingehen. Aber wo wir gerade auf der Beziehungsebene sind, der Psychoanalytiker Martin Ehlert-Balzer hat beschrieben, wie unter Bedingungen völligen Ausgeliefertseins eine Ich-Regression stattfinden kann. Dabei wird der Täter als eine strenge, aber im Grunde liebende Elternfigur fantasiert, die sich nach vollzogener Strafe sicherlich wieder versöhnlich zeigen wird. Die eigene Person wird dabei zu einem unwerten und schuldigen Kind. Die Erkenntnis, dass der Täter sich schädigend verhalten hat, wird dagegen zu einem existenziell erlebten Trauma, bei dem frühkindliche Ängste vorm völligen Verlassenwerden aktiviert werden. Auf diese Weise muss die Realität verdrängt und der Täter geschützt werden. Das kann dazu führen, dass eine schädigende Situation nicht verändert werden darf. Erkenntnisse aus dem Bereich der Ich-Psychologie helfen dabei, die bei komplex traumatisierten Menschen regelmäßig auftretenden Defizite in den Ich-Funktionen zu konzeptualisieren, etwa Probleme der Emotionsregulation oder Veränderung der Selbstwahrnehmung. Auch hier ist die Unterscheidung zu Patientinnen wichtig, bei denen primär neurotische Konflikte im Vordergrund stehen, da sich die ich-strukturellen Voraussetzungen in der Regel deutlich unterscheiden. Letztere weisen zumindest eine relative Ich-Stärke auf und sind zu reifen Abwehrmechanismen fähig, wodurch neurotische Entwicklungen überhaupt erst zustande kommen. Bei komplex traumatisierten Menschen liegen hingegen meist schwerwiegende Schädigungen emotionsregulierender kortikaler und limbischer Hirnregionen vor, die die strukturellen Einschränkungen mit erklären können. Die Störung der Emotionsregulation zeigt sich in undifferenzierten, negativen Affektzuständen. Gemeint sind damit intensive, überwältigende Gefühlszustände, bei denen Emotionen nicht klar voneinander unterschieden oder benannt werden können. Diese Zustände werden häufig von Scham, Schuld, Ohnmacht und Verzweiflung dominiert und äußern sich oft auch in körperlichen Reaktionen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie psychisch kaum gehalten werden können. Gerade bei Männern zeigen sich hier zudem nicht selten impulsive Gewalthandlungen. Ausgelöst werden diese Zustände durch Reize im Alltag, die Ähnlichkeit mit traumatischen Erfahrungen aus der Kindheit aufweisen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Als weitere Ursache für die strukturellen Defizite kommt hinzu, dass vorhandene Kompetenzen durch negative Selbstrepräsentanzen traumatischen Ursprungs blockiert werden. Dies ist einer der Gründe, weshalb ein ressourcenorientiertes Arbeiten so wichtig ist. Ebenso ist als Ursache für die verminderte Fähigkeit, sich um sich selbst zu kümmern, sich zu schützen und eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, die frühe und regelmäßig zu beobachtende Dynamik in Misshandlungsfamilien zu nennen, die zur Parentifizierung des Kindes führt. Das bedeutet, dass das Kind sich um die Bedürfnisse der Eltern kümmern und diese versorgen muss. Letztlich ist noch die Mentalisierungsfähigkeit als wichtige Ich-Funktion zu nennen, die bei Menschen mit Kindheitstraumata regelmäßig beeinträchtigt ist und von der wir sowohl in der letzten Folge als auch in der Folge zur mentalisierungsbasierten Therapie ausführlich gehört haben. Deshalb hier nur kurz. Mentalisieren meint die Fähigkeit, eigenes und fremdes Verhalten als bedeutungsvoll zu verstehen und dahinter Wünsche, Absichten, Gefühle und Gedanken zu vermuten und zu interpretieren. Die Psychoanalytiker Peter Fonagy und Anthony Bateman postulieren, dass sich die Mentalisierungsfähigkeit im Rahmen einer sicheren Bindung entwickelt. Und zentral dafür ist, dass wir unsere Beziehung ausreichend gut gestalten können. Bindungstraumata beeinträchtigen die Entwicklung dieser Fähigkeit, was sich auch in den Herausforderungen des psychotherapeutischen Prozesses widerspiegelt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Psychoanalyse schon früh das Vorhandensein unterschiedlicher Selbstzustände bzw. Ego-States beschrieben hat. Diese Selbstzustände können auch voneinander abgespalten sein. Vor dem Hintergrund früher Traumatisierung ist dabei relevant, dass ein Überleben unter bindungstraumatischen Bedingungen voraussetzt, widersprüchliche Selbstzustände, die nicht zusammenkommen dürfen, mit Hilfe dissoziativer Mechanismen voneinander zu trennen. Was das bedeutet, wurde vom US-amerikanischen Psychoanalytiker Leon Wurmser beschrieben. Er zeigte auf, wie Persönlichkeitsabspaltungen mit massiven und tiefgreifenden inneren Konflikten sowie Geboten, Normen und Ich-Idealforderungen einhergehen, die unvereinbar miteinander sind. Nicht selten kommt es beispielsweise vor, dass sich eine Person aus Loyalität gegenüber einer Bezugsperson oder aus Angst vor deren Verlust zu einer Handlung verpflichtet fühlt, für die sie sich gleichzeitig zutiefst schämt und schuldig fühlt. In so einer Situation müsste zum Beispiel der Teil, der sich für die Handlung schämt, abgespalten werden, da die Angst des anderen Anteils, der die Bindung bewahren will, beziehungsweise Angst hat, diese Bindung zu verlieren, zu groß ist. Und beide Gefühle zusammen als nicht miteinander vereinbar erlebt werden. Eine solche Dynamik könnte sich dann später im Erwachsenenleben auch wiederholen, wenn eine Person sich zum Beispiel von einem Partner oder einer Partnerin zu Handlungen hinreißen lässt, die er oder sie eigentlich gar nicht will, aus Angst, die Bindung zu verlieren. Dadurch, dass der Teil, der die Handlung gar nicht will, sich so bedrohlich anfühlt, dass er abgespalten werden muss, wird er aber auch nicht gemerkt. Das heißt, die Person begeht eine Handlung und merkt in dem Moment gar nicht, dass sie das vielleicht gar nicht will. Nach Wurmser gilt, je schwerer die Traumatisierung, desto strenger sind diese Persönlichkeitsanteile, beziehungsweise desto mehr Druck machen sie. Hierauf baut der Psychoanalytiker Philipp Bromberg auf. Er postuliert in seiner Theorie des Selbst, dass die Selbstzustände eines Menschen, damit sind die Ego-States gemeint, nicht mehr flexibel miteinander kommunizieren können, wenn dieser Mensch traumatische Erfahrungen macht, die sein Bindungssystem überfordern. Die Psyche kapselt dann bestimmte Anteile ab. Psychische Störung bis hin zu Persönlichkeitsstörung werden von Bromberg als eine Form der chronischen Einschränkung dieses gesunden Wechsels zwischen verschiedenen Selbstzuständen verstanden. Die Folgen einer solchen Blockade sind rasch wechselnde Ich-Zustände und Stimmungslagen oder auch ein Wechsel zwischen Idealisierung und Entwertung anderer Menschen. Der Preis dieser Blockade ist zudem eine pathologische Verzerrung der inneren Repräsentanzenwelt sowie eine beeinträchtigte Fähigkeit, sich selbst als einheitlich und vorhersagbar zu erleben. Dies führt häufig zu inkohärenten Erzählungen und Erlebensweisen. Hier wird auch verständlich, weshalb komplex traumatisierte Menschen häufig mit kindlichen inneren Anteilen ihres Selbst identifiziert sind. Durch diese Identifikation hatte der Mensch im frühen bindungstraumatisierenden Umfeld die Möglichkeit, in der Rolle des kleinen, unwissenden und hilflosen Kindes die Bindung an die wichtigen Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Auch andere Persönlichkeitsanteile bzw. Ich-Zustände, die damals überlebenswichtig waren, können auf diese Weise in den Vordergrund rücken. Eine aggressive oder besonders durchsetzungsfähige Seite kann beispielsweise vor Überforderung geschützt haben. In Ermangelung anderer Vorbilder konnten sich diese Anteile jedoch häufig nur an dem destruktiven und grenzüberschreitenden Verhalten der Bezugsperson orientieren. So kann es dazu kommen, dass aggressive Persönlichkeitsanteile mit den aggressiven Bezugspersonen identifiziert sind und sich ein Mensch schließlich ähnlich verhält, wie es die damaligen Täter taten. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit Traumata immer wieder auftaucht, ist der des Flashbacks. Flashbacks bezeichnen aufblitzende Erinnerungen an die traumatische Situation, die sich besonders lebhaft, real und intrusiv anfühlen. Sie werden durch Assoziationen im Alltag ausgelöst, wenn etwas in der gegenwärtigen Situation an die frühere traumatisierende Erfahrung erinnert. Doch warum zeigen sich Spuren traumatischer Erfahrung so häufig in stereotypischen Verhaltensweisen, wiederkehrenden Träumen, sich zwanghaft aufdrängenden Gedanken oder eben in Form von Flashbacks? Eine Antwort darauf gibt die Theorie des Traumagedächtnisses. Sie besagt, dass Erfahrung unter dem Einfluss traumatischer Ereignisse und mit Hilfe dissoziativer Mechanismen nicht im expliziten Gedächtnis gespeichert werden. Das bedeutet, dass sie dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich sind. Dies schützt die betroffene Person vor einer Überflutung im Alltag. Die Erinnerungen verschwinden jedoch nicht einfach. Stattdessen werden sie als nicht symbolisierte Erinnerungsspuren im impliziten Gedächtnis gespeichert. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Erinnerung nicht durch aktives Erinnern abgerufen werden kann, unter bestimmten Umständen allerdings reaktiviert wird, etwa durch Alltagssituationen, die der ursprünglichen traumatisierenden Erfahrung ähneln. Dies nennen wir Trigger-Situation. Verschiedene psychoanalytische Autorinnen haben zudem darauf hingewiesen, dass auch Traumaerinnerungen den Prozessen von Abwehr und Fantasiebildung unterliegen. Freud sprach in diesem Zusammenhang von der Nachträglichkeit. Damit verwies er darauf, dass Erinnerungen zu einem späteren Zeitpunkt durch neue Erfahrung verändert werden und einen neuen Sinn erhalten können. Für das Verständnis traumatischer Erfahrung liefert uns dies einen wichtigen Hinweis. Es ist nicht nur das Ereignis selbst, das belastend oder traumatisierend war. Auch die Art und Weise, wie mit dem Erlebten umgegangen wird, hat einen wesentlichen Einfluss darauf, was dieses Ereignis mit uns macht oder was wir daraus machen. Generell fehlt es im psychoanalytischen Raum leider an theoretischen Modellvorstellungen zur veränderten Erinnerungsspeicherung unter dem Einfluss von Traumata. Ein Modell, das auf die Arbeiten von Pierre Janet, Freud und Breuer Bezug nimmt, geht von folgenden Annahmen aus. Im Normalfall verfügt ein Mensch über die Fähigkeit, psychische Inhalte, die durch hochbelastende oder bedrohliche Erlebnisse entstehen, mit den Repräsentanzen seiner Gedanken-, Gefühls- und Beziehungswelt des Alltags zu assoziieren. Wenn beispielsweise jemand nach einem schlimmen Ereignis im Gespräch mit einer vertrauten Person Trost findet, wird die Repräsentanz des belastenden Ereignisses mit der Repräsentanz des tröstenden Ereignisses verbunden. Das Gefühl der Bedrohung wird durch das Gefühl des Trostes abgemildert. Und das Bedrohliche kann als abgeschlossen abgespeichert werden. Es kann ausgehalten werden. Fehlt dieser Trost, wie es bei einem bindungstraumatisierenden Umfeld in der Regel der Fall ist, bleiben die Repräsentanzen der bedrohlichen Situation bedrohlich und überwältigend. ohne ausgleichende und haltende positive Beziehungsrepräsentanz kann die Funktionsfähigkeit im Alltag jedoch nicht aufrechterhalten werden, da die Alltagswelt nun übermäßig mit den bedrohlichen Repräsentanzen assoziiert wird. Der Alltag würde gewissermaßen von traumatischen Inhalten überflutet werden. Es kommt daher zu einer Verarbeitung durch Dissoziation, bei der die bedrohlichen Erinnerungen in einen anderen Bewusstseinszustand überführt werden. Auf diese Weise kann dem Selbst die Vorstellung eines sicheren, vorhersagbaren und geordneten Lebens erhalten bleiben. Die abgespaltenen Inhalte verbleiben fortan außerhalb der Repräsentanzenwelt des Alltags, können jedoch, wie bereits beschrieben, jederzeit wieder durchbrechen. Die Behandlung der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung verfolgt das Ziel, die von den abgespaltenen Inhalten ausgehende Stressbelastung zu reduzieren, sodass die Abspaltung schrittweise rückgängig gemacht werden kann. Die Inhalte können dann wieder mit der Repräsentanzenwelt des Alltags in Verbindung gebracht werden. Aus der modernen Gedächtnisforschung wissen wir, dass Erinnerungen bei jedem Abruf formbar werden. Ähnlich dem, was Freud mit dem Begriff der Nachträglichkeit beschrieben hat. So können im Rahmen einer therapeutischen Beziehung, beispielsweise durch die Erfahrung eines sicheren Raums, neue Repräsentanzen entstehen, die die Auseinandersetzung mit den bedrohlichen Inhalten Stück für Stück ermöglichen. Entscheidend ist dabei, dass in der Psychotherapie nicht nur eine korrigierende Beziehungserfahrung angeboten wird, sondern auch direkt an dem Aufbau positiver Repräsentanzen gearbeitet wird. Diesen Punkt werden wir in der nächsten Folge weiter ausführen, wenn wir uns die konkrete Behandlung anschauen. Der Grund, weshalb ein empathisches Beziehungsangebot alleine oft nicht ausreicht, liegt zum einen darin, dass viele Menschen mit Bindungstraumata sich nicht ohne weiteres auf ein solches Angebot einlassen können. Zum anderen wäre dieser Weg alleine häufig auch sehr langwierig. Nicht falsch verstehen. Natürlich braucht es ein empathisches und haltendes Beziehungsangebot. Es bedarf darüber hinaus jedoch auch der direkten Arbeit mit den inneren Repräsentanzen und den individuellen Ressourcen. Aufgrund der beschriebenen Veränderungen im Bereich der Repräsentanzen, der Ich-Funktion sowie der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit sind bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung andere therapeutische Ansätze notwendig als bei der posttraumatischen Belastungsstörung nach Traumatisierung im Erwachsenenalter. Gerade aufgrund dieser Besonderheiten können psychodynamische Ansätze in der therapeutischen Arbeit von großer Bedeutung sein. Behandlungstechniken zum Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung eignen sich besonders für die Arbeit an interpersonellen Problemen und traumaspezifischen Bindungsstörungen. Ebenso können Defizite der Mentalisierungsfähigkeit erfolgreich mit psychodynamischen Verfahren behandelt werden. Ansätze der Ich-Psychologie helfen darüber hinaus bei der Arbeit mit den häufig beeinträchtigten Ich-Funktionen, insbesondere im Bereich der Emotionsregulation. Beispiele für konkrete psychodynamische Verfahren in der Traumatherapie sind die bereits erwähnte mentalisierungsbasierte Therapie, MBT, die wir in Folge 33 besprochen haben, oder die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, PITT, auf die wir möglicherweise in einer separaten Folge noch genauer eingehen werden. Das Konzept, das Wöller, Lampe, Mattes, Schellong, Leichsenring und Kruse vorstellen und das wir im zweiten Teil dieser Folge besprechen werden, versteht sich als eine störungsspezifische Modifikation strukturbezogener Psychotherapie, die durch ressourcenaktivierende und auf traumatische Erinnerungen abzielende Elemente ergänzt wird. Das heißt konkret, statt auf unbewussten Konflikten liegt der Fokus hier entsprechend auf den strukturellen Fähigkeiten bzw. Ich-Funktionen sowie auf der Verinnerlichung positiver Beziehungserfahrungen. Dies geht mit einer deutlich aktiveren therapeutischen Haltung einher, die über klassische Techniken wie Klarifikation, Konfrontation und Deutung hinausgeht und ein breites Spektrum an validierenden, beruhigenden, ermutigenden und erklärenden Interventionen beinhaltet. Ebenso wie konkretes Anleiten und Erläutern. Damit wird direkt auf den häufigen Wunsch komplex traumatisierter Menschen eingegangen, sich selbst besser zu verstehen und konkrete Unterstützung bei der Emotionsregulation sowie bei der Kontrolle dissoziativer Mechanismen zu erhalten. Imaginative Techniken und aktive Ressourcenarbeit werden eingesetzt, um nicht nur eine positive Beziehungserfahrung mit dem oder der Therapeutin zu verinnerlichen, sondern auch mit sich selbst bzw. den eigenen inneren Anteilen. Wie wir bereits in Folge 6 gehört haben und wie es sich in der Traumaarbeit bewährt hat, gliedert sich die therapeutische Arbeit in drei Phasen: Stabilisierung, Traumabearbeitung und Reintegration. Anders als in der klassischen Psychoanalyse, wo die impliziten, also unbewussten Beziehungsmuster sich in der Übertragungsbeziehung zeigen und dann durch neue positive Beziehungserfahrungen verändert werden, werden hier aktiv positive Muster des Beziehungswissens in der Gegenwart aufgebaut. Auch in diesem Ansatz wird aber mit dem Unbewussten gearbeitet. Deutungen werden jedoch deutlich sparsamer und behutsamer eingesetzt. Und noch ein Unterschied. Anders als psychische Inhalte, die aus dem Bewusstsein verdrängt wurden, sind traumatisch gefärbte Inhalte häufig nie bewusst geworden. So kann beispielsweise die in der präverbalen Lebensphase erworbene implizite Überzeugung bestehen, dass es gefährlich ist, sich auf Nähe einzulassen. Gelingt es jedoch, diese Überzeugung innerhalb der therapeutischen Beziehung zu erkennen und in Worte zu fassen, kann ihre Überführung ins Bewusstsein gelingen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, sie zu verändern. Dem oder der Patientin werden Übungen zur Reflexion des therapeutischen Geschehens an die Hand gegeben, die die Sitzung miteinander verbinden. Diese Übungen, die eigenständig durchgeführt werden, dienen als Übergangsobjekte zwischen den Stunden, also als symbolische Hilfen, um die Repräsentanz des oder der Therapeutin aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die eigene Kompetenz zu stärken. Durch häufige Wiederholung und Reflexion werden neuronale Strukturen gefestigt. Dabei wird ein Patient oder eine Patientin jedoch nicht mit den Übungen allein gelassen. Stattdessen wird gemeinsam reflektiert, wie hilfreich die jeweilige Übung war und wie es der Person damit ergangen ist. Schwierigkeiten ebenso wie Nutzen und Sinnhaftigkeit der Aufgaben werden gemeinsam besprochen. Dies soll sowohl die therapeutische Beziehung als auch die Autonomie und Eigenverantwortung der oder des Patienten stärken. Aber soweit erstmal zu den Unterschieden zur klassischen Psychoanalyse. Wie diese Arbeit im Detail ausschaut, gucken wir uns wie gesagt in der nächsten Folge an. Für heute wollen wir es aber erstmal hierbei belassen. Vielen Dank fürs Zuhören und toll, dass ihr es bis zum Ende dieser sehr komplexen Folge geschafft habt. Im nächsten Teil wird das Ganze nochmal verständlicher, wenn wir uns das, was wir heute theoretisch besprochen haben, an konkreten Beispielen angucken. Nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet gerne den Podcast dort, wo ihr ihn hört und abonniert auch gerne den kostenlosen Newsletter. Dort könnt ihr auf dem Laufenden bleiben, bei allem, was Hocherfreud angeht. Und lasst mir gerne auf Instagram unter hocherfreud_podcast euer Feedback und auch Hörerwünsche zukommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.